Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Das Schöne an dieser Folge ist, wir werden nicht schweigen, obwohl es sehr danach anmutet, dass wir vielleicht jetzt einfach mal roundabout, mal gucken, was es wird, 45 Minuten den Zappel halten, ist aber nicht so. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Burak, aber bei mir ist es schon so, na, so in between. Aber wir wollen reden über Männer, die vielleicht zu lange schweigen oder nicht reden. Oder nicht rechtzeitig reden oder generell nicht über das reden, was sie so bewegt. Herzlich willkommen zurück in diesem Podcast und herzlich willkommen, Dr. Burak Yildirim.
Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank für die Begrüßung, für die Einleitung und auch vor allem für unser wunderbares Vorgespräch im Vorfeld dieser Folge. Weil auch
ich finde sich nicht. Ein paar Takeouts.
Genau, hinsichtlich des WM-Kaders ist auch lange geschwiegen
worden. Stimmt.
Die Liste der 55.
Ja. Hat auch lange geschwiegen, der Bundestrainer.
Ja.
Aber jetzt, wo man die Folge hört, ist sie raus. Ja. Und er hatte sie nicht, dachte er.
Ja, irgendjemand aus der Regie wird die gehabt haben.
Ja, wahrscheinlich lag sie irgendwo rum, so ein Beifahrersitz gefunden werden.
So ist es.
Irgendwo auf einem Parkplatz, ja. Ja, aber dennoch schön, dass wir wieder beisammen sind. Und wenn ich Markus Lanz wäre, würde ich sagen, wo erreiche ich dich? Und du würdest sagen, bei mir zu Hause in der Kaminate.
So ist es. Im Dachgeschoss.
Genau, im Dachgeschoss, genau. Ich bin im Gartenzimmer, das ist auch ganz gut. Sag, bevor wir einsteigen in das Thema Depressionen und wenn Männer zu lange schweigen, wie war denn Mental Health Moment der Woche? Abgesehen davon, dass du mit Sicherheit auch aktuelle Sportstudie geguckt hast und dir Fragen gestellt hast, als du den Bundestrainer gesehen hast.
Ich habe mir viele Fragen gestellt, ja. Ich habe mir sehr viele Fragen gestellt. Ich habe noch immer keine Antworten. Aber so ist das Geschäft. Nee, der Mental Health Moment der Woche drehte sich um ein Konzept. Und zwar das Konzept des Sorgenhuts. Und zwar, oder des Problemhuts, kann man sich aussuchen. Ich habe einen Beitrag angeschaut auf YouTube. Und ging gar nicht um Mental Health und irgendwelche anderen Themen, ging um alles andere, nicht aber um das, was wir jetzt gerade besprechen. Und dann kam aber am Ende so ein Inspirationsteil. Bei diesem Inspirationsteil wurde der Sorgenhut vorgestellt. Und zwar, es ging so ein bisschen darum, Probleme zu relativieren, einzuordnen und dergleichen. Und die Idee ist relativ einfach wie genial, wie ich finde. Man stelle sich einen Hut vor, in dem alle Menschen ihre Sorgen reingeben oder reinlegen.
Ja, unter einer Bedingung. Der groß genug ist der Hut, aber na gut, ja.
Genau,
ja.
Genau. Aber unter einer Bedingung, dass sie dann in den Hut reingreifen müssen und die Sorgen von jemand anderem bekommen.
Oh.
Genau, fand ich ganz spannend. Weil in dem Moment, wo dieses Bild entstand, leg deine Sorgen in diesen Hut, habe ich mit beiden Händen zugegriffen und wollte da schon reingleiten, bis dann der, ich nenne es mal Moderator, sagte, ne, unter einer Bedingung, du musst dann wieder reingreifen und nimmst die Sorgen von jemand anderem raus. Und schon hatte ich das Gefühl, ich lass das besser mal sein. Weil die Sorgen und Nöte, die ich so habe, die sind auf der einen Seite auch selbst verschuldet oder selbst erworben, um es mal so auszudrücken. Und ich hatte schon das Gefühl in diesen kurzen Momenten, während ich darüber nachgedacht habe, dass ich toi 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 die meisten für lösbar halte, auch aus eigener Kraft lösbar. Und fand aber dieses Bild und dieses, ja, nennen wir es ruhig mal Konzept, ist ein etwas größerer Begriff vielleicht, aber trotz allem fand ich ganz gut, um, wie gesagt, gewisse Dinge, den der Alltag so mit sich bringt, den man so mit sich rumschleppt, etwas zu relativieren. Und deshalb habe ich mir jetzt symbolisch oder zumindest vor dem geistigen Auge mal so einen Sorgenhut besorgt. Und wenn ich das Gefühl habe, es wird mir ein bisschen zu viel, überlege ich, ob ich da mal was reinlege. Oder vielleicht doch nicht. Oder
vielleicht doch. Wow. Okay, finde ich aber, also es ist ja eigentlich ein Perspektivwechsel, wenn man will. Und super spannend. Weiß man, wo der Ursprung ist?
Nee, aber das, also es muss bestimmt natürlich einen geben, entweder in einem Buch skizziert oder auf irgendwelche Mythologien zurückgeführt, keine Ahnung. Ist auch nicht erwähnt worden, sondern einfach so nach dem Motto einfach mal fallen lassen als Inspiration und fand ich gut, hab gedacht, bringe ich mal mit als Utensil.
Das ist ein sehr schönes Utensil. Also ich bin stark begeistert. Muss ich mir direkt aufschreiben.
Ja, oder?
Mal recherchieren.
Coole Sache. Gut.
Cooles Tool.
Oh, und bei dir?
Ja. Oh. Jetzt ist die Verbindung zwischen uns ein bisschen schlecht geworden, aber bei
ja,
mir
ist noch
kann,
da? Oder liegt
bei mir? Bei mir die Woche, die war, ich bin noch da. Ich bin noch da. Es war nur ein bisschen hakelig gerade, weil dieses Internet, wir zeichnen unabhängig voneinander auf. Das vielleicht zur Erklärung und manchmal gibt es ein kleines Delay, wenn die Internetverbindung nicht ganz so richtig toll ist. 2026, digitale Welt. Was will man machen? mein Mental Health Moment der Woche, das war ein sehr schöner, sehr intensiver Moment. Und zwar deshalb, ich liebe das ja, wenn sich Dinge einfach lösen, wenn einfach so dieser Knoten platzt und gute Dinge entstehen. Und ich habe schon länger nicht mehr mit meinem Bruder telefoniert. Und der steckte so ein bisschen fest in Orientierung und hat einen tollen Job, aber innerhalb dieses Jobs war es auch so, dass er nicht so ganz happy war, weil es einfach viel auch mit Schicht dabei zu tun hatte und so weiter. Und es ist ein Medienjob, so viel kann ich sagen. Und man merkte irgendwie so, dass er damit schon auch immer wieder gestruggelt ist, weil es einfach körperlich auch irgendwann anstrengend wurde, das alles so durchzuhalten. Und ich hatte, wie gesagt, länger nicht mit ihm gesprochen, dann ein Gespräch mit ihm geführt, ein Telefonat und habe gemerkt, dass mir da ein schlichtweg anderer Mensch entgegengetreten ist, also am Telefon. Und das, was wirklich jahrelang ein Thema war, also wirklich jahrelang, das hat sich komplett aufgelöst, weil er seinen Job mehr oder weniger gedrittelt hat, also auf drei verschiedene Themengebiete. Und ohne dass er letztendlich da auch, keine Ahnung, Einbuße hat oder dass der Vertrag irgendwie neu gestaltet werden muss oder was auch immer. Es ist einfach nur auf drei verschiedene Felder verteilt worden. Und ausgerechnet auch noch, und dafür hat er hart gekämpft, eben auf seine Lieblingsbereiche und hat dann darüber auch wieder gute Zugänge bekommen zu sehr, sehr coolen Leuten. Und hat da wirklich hart für gekämpft. Also ich habe das jetzt wirklich, ich würde mal sagen, fast 4 Jahre habe ich das Thema irgendwie erlebt. Und wenn so ein Mensch, du kennst es vielleicht auch, klar aus deinem Kundenbereich vielleicht auch, wenn Menschen so lange für etwas kämpfen, um eine Verbesserung zu erleben, und dann passiert das. Mir geht es so, ich freue mich immer tierisch mit, weil jemand einfach sich so hart für was gekämpft hat und dann merkst du, es ist auch diffizil, es wollen auch andere, du musst wirklich kreativ werden und so weiter und so fort. Und dann kommt der Moment und du denkst so, wow. Also ich habe es so hart gefeiert einfach, weil man auch sofort gemerkt hat, habe ich ja gerade eben schon erwähnt, dass jemand aufatmet, dass jemand Luft unter die Flügel kriegt, anders motiviert ist, nicht nur was den Job angeht, sondern einfach auch zu spüren, es lohnt sich zu kämpfen, dafür einzustehen, was einem gut tut, das wegzuschmeißen, was einen kaputt macht, und da dran zu bleiben, anstatt aufzugeben und auch darüber zu reden. Das hat er dann auch sehr oft gemacht. Und es ist nämlich kein Mensch, der nur schweigt, obwohl es ein Mann ist, ist das so heute sowieso ein bisschen ein Thema. Und auch ganz klar auch artikuliert hat, dass ihn dieser ganze Prozess am Ende schon auch sehr mürbe gemacht hat, ja, und auch psychisch was mit ihm gemacht hat. Er ist eine ganze Ecke jünger, 12 Jahre jünger als ich. Und du merkst aber trotzdem, dass das zerrt einfach, ja. Und nicht nur geistig, sondern dann irgendwann auch körperlich. Und dementsprechend bin ich umso glücklicher, dass das jetzt so ein Ende gefunden hat. Und ist auch eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu unserem Thema heute.
Ja, definitiv. Vielen Dank fürs Teilen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich frage dich mal ganz direkt, wie ist das so bei dir? Wie bist du groß geworden? Wie sind Leute in deiner Generation oder in deinem Umfeld groß geworden, vor allen Dingen Männer, über die Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen? Teilst du, wenn es dir schlecht geht, wenn es ernsthafte Probleme gibt, teilst du das mit deinen Lieben, mit deiner Frau zum Beispiel oder mit deinem besten Freund, oder gibt es Dinge, die du dann doch eher mit dir selber ausmachst?
Kann ich zweigeteilt beantworten. Also früher definitiv mit mir selbst, vor allen Dingen als ich noch jünger war als jetzt und aktuell, aber gerade weil es natürlich meine Frau ja unmittelbar betrifft, wenn ich jetzt irgendwelche Sorgen oder Nöte habe, spreche ich im Grunde schon an. Aber das war ein Lernprozess oder so ein Entwicklungsprozess, weil ich denke, auch wenn man sich jetzt im Vorfeld dieser Folge mal mit, ja, nennen wir es ruhig mal, mit den klassischen Symptomen und auch klassischen Rollenverteilungen im Zusammenhang, wie gehen Männer und wie gehen Frauen mit Depressionen um, beschäftigt, dann findet man da auch gewisse Dinge aus der Erziehung schon wieder. Das muss man schon sagen. Also ich in meinem Fall definitiv. Tradierte oder traditionelle Rollenbilder. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt nur mit aus den Kulturen mit Migrationshintergrund kommt, sondern ich glaube, wir haben auch traditionelle Rollenbilder in Deutschland bis heute. So dass ich das unabhängig machen würde von der ethnischen Ecke oder auch von der kulturellen Ecke. Und deshalb ist schon so mit, also ich sag's mal ganz platt, mit meinem Vater zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich das hätte besprechen können, wenn ich gewisse Themen gehabt hätte, die mich jetzt intensiver oder auch emotionaler oder gar mental beschäftigen. Mit meiner Mutter schon. Die war auch immer sehr nah dran, wollte auch viel wissen. Bis heute ist das eigentlich so. Aber trotzdem habe ich als Jugendlicher oder als junger Mann viele Dinge mit mir selber ausgemacht. Und heute ist es schon so, dass ich auch weiß, dass man im Team stark ist. Und deshalb ist einfach, weil wir unter einem Dach leben, meine Frau so mein erster Ansprechpartner oder meine erste Ansprechpartnerin. Habe aber natürlich auch Gott sei Dank die Möglichkeit, auf meine Brüder zurückzugreifen, wie gesagt auch auf meine Mama, wenn es notwendig sein sollte. Habe aber auch einen sehr engen Freundeskreis, wo sehr offen über Sorgen und Nöte auch gesprochen wird. Speziell einen sehr guten Freund, der das auch für sich, wenn ich das mal so sagen darf, in Anspruch nimmt und auch nutzt und sich versucht, mit mir auszutauschen. Also da, denke ich, habe ich persönlich und auch mein Umfeld, denke ich, einen ganz guten Modus gefunden.
Sehr gut. Ja, ich frage natürlich deshalb nach, weil ich so zweigeteilt. Also ich habe ja so zwei Erziehungsmodelle hinter mir. Einmal so ein paar Jahre durch die Großeltern, die damals noch sehr jung waren und aber trotzdem, glaube ich, von ihrer Grundstruktur eher sehr konservativ waren und oldschool waren. Mein Vater hatte genau das Gegenteil und somit habe ich dann irgendwie beides mitgekriegt. Und mal gelingt es mir gut, mal einfach auch nicht. Und ich bin mir nicht immer so sicher, immer dann, wenn ich so, deshalb auch das Thema heute, immer dann, wenn ich auf solche Themen stoße, dann stößt mir eigentlich schon auch immer sauer auf, dass oftmals differenziert wird zwischen Mann und Frau. Weil ich kenne zum Beispiel auch relativ viele Frauen, die jetzt auch nicht richtig gut sind, damit irgendwie über das zu sprechen, was sie betrifft oder die Sorgen gerne teilen oder wie auch immer. Das finde ich immer ein schwieriges Separieren. Ich würde auch ganz gerne mal wirklich eine wirklich valide Studie lesen, dass Männer damit größere Probleme haben als Frauen und vor allen Dingen in welcher Alterszielgruppe. Ich glaube, das macht auch nochmal relativ viel aus. Also ich finde, das ein bisschen präziser zu machen, fände ich ganz gut, weil ja, ich nicht so richtig daran glaube, dass das eine Gender-Geschichte ist. Auf der anderen Seite muss man sich ja damit auseinandersetzen, wenn solche Thesen dann irgendwie hochploppen. Und es gibt relativ viel natürlich auch im Netz zu lesen, darüber auch über Schicksalsschläge und natürlich auch über Menschen, die betroffen sind. Bei hier war es ja so, dass beim RBB Online da eine sehr, sehr schöne Reportage war von einem Mann, der mit Depressionen zu tun hatte und oder hat. Und es wird so ein bisschen auch aufgezeigt, wie der Weg von ihm daraus war und wann er angefangen hat, darüber zu sprechen, was er dagegen getan hat, wie er heute damit umgeht, dass er sich eben zum Beispiel auch engagiert, streckenweise und so weiter. Ich glaube, dass es, ich habe mich ein paar Mal jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder, was mich stark interessiert hat, mit dem einen oder anderen Therapeuten unterhalten oder Psychotherapeuten unterhalten, teilweise auch mehr die Ärzten, die sagen, dass laut ihrer Meinung, und das sind wirklich viele deckungsgleich, die Tendenz wieder stark zunimmt, dass weniger über Emotionen gesprochen wird. Und vor allen Dingen dann, wenn es wirklich wichtig wird. Also wenn es um die Sorgen geht. Deshalb finde ich es auch heute ganz schön, den Mental Health Moment der Woche, dass du passend irgendwie mehr oder weniger zu diesem Thema auch einen Moment mitgebracht hast. Und das finde ich eigentlich alarmierend, dass wenn das so ist und wenn das ein Trend ist, dann haben wir, glaube ich, dann laufen wir schon auf ein Problem zu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du bist ja auch jemand, der mit vielen Menschen zu tun hat. Und ich habe mich jetzt nun immer nur wieder mit Menschen aus dem Fach dann darüber unterhalten, die diese Tendenz aufgezeigt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist Arzt, du bist Orthopäde. Und ich weiß nicht, ob du solche Dinge auch beobachtest, dass Menschen sich vielleicht nicht so richtig mitteilen oder länger brauchen. Oder kann man, gibt es da eine Tendenz? Siehst du eine Tendenz, wenn du mal 10 Jahre zurückguckst? Oder ist das bei dir ganz anders gelagert?
Ich kann das nicht damit beantworten, ob ich eine Tendenz sehe, weil vor 10 Jahren war ich ein anderer Mensch, ein anderer Arzt und habe auch anders gearbeitet. Also mit anderen Worten, du bist, also ich sage jetzt mal relativ plump, du bist froh gewesen, wenn die Sprechstunde einigermaßen unfallfrei absolviert werden konnte, wenn der OP nicht in Mitternacht verlassen werden musste oder in der Ambulanz man froh war, dass man seine Schicht erledigt hat. Da gibt's natürlich wenig Zeit oder gab's wenig Zeit, sich mit dem Menschen per se zu beschäftigen. Heutzutage ist das anders. Du kennst unser Konstrukt in der Praxis. Wir haben uns ja gemäß Pipi Langstrumpf die Welt so gebaut, wie wir sie gerne hätten und dementsprechend auch unsere Arbeitswelt so gebaut, wie wir sie für uns wünschenswert halten. Und da ist es schon anders, angefangen über Auswertung von Fragebögen, also Fragebögen im Sinne von gibt es Vorerkrankungen, gibt es Medikamente, die aktuell genommen werden? Und da muss ich schon sagen, gibt es einen sehr sehr klaren Anteil an Menschen, und zwar aller Altersklassen und auch aller beruflichen Qualifikationsklassen, die halt schon psychische Erkrankungen ankreuzen oder angeben, die Medikamente nehmen bei psychischen Beschwerden. Und das versuchen wir natürlich dann schon auch direkt im Erstgespräch mit einzubauen. Weil ich hatte das ja in vielen anderen Folgen angefangen, ich glaube Folge 2 von über 2000, die wir gefühlt mittlerweile haben, aber Folge 2, da ging es ja um das Thema Depression. Und da sagte ich ja, wir kriegen natürlich auch depressiv verstimmte und auch depressiv erkrankte Personen, vor allen Dingen mit körperlichen Beschwerden, mit Schmerzen etc. Und deshalb ist es natürlich schon etwas, was wir also auf jeden Fall mit einfließen lassen müssen, um auch gewisse Dinge, also sagen wir mal bewusst nicht zu übersehen. Weil es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Formen, wie man Depressionen erlebt oder auch ausspielt oder übertüncht, neben den medikamentösen und gegebenenfalls auch psychologischen Gesprächstherapien. Und das ist letztendlich vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich oder unterschiedlich, gendersensibel, dass es auch Gruppen gibt, die dann bewusst auch darauf aufmerksam machen, wie viel sie denn arbeiten, wie belastbar sie sind und ne, Hans Dampf in allen Gassen. Dann sind einige auch im Gespräch, fangen an, sehr ungehalten zu werden. Und man merkt so eine gewisse Frustration, eine gewisse, ja, fast schon eine gewisse Wut, die so aufgebaut erscheint. Und da muss man natürlich immer ein bisschen versuchen, das einzuordnen. Und deshalb helfen uns Informationen, Vorinformationen, idealerweise so ehrlich wie möglich natürlich, also dass Medikamente angegeben werden, dass auch Erkrankungen angegeben werden, schon gewisse Personen dann wenigstens mal etwas besser durchleuchten zu können und vielleicht auch besser zu verstehen. Aber man muss sich halt immer vorstellen, und das gilt natürlich vielleicht für unsere Praxis mittlerweile nicht mehr, aber für viele andere Praxen immer noch, dass man halt in der Orthopädie und auch in der Unfallchirurgie, da geht es darum, rein, knick, knack, knuck, erledigen und weiter geht's. Und ich denke, das ist in anderen Bereichen, innere Medizin, Gynäkologie und so weiter, natürlich in der Psychiatrie, Neurologie, da ist es natürlich gang und gäbe, ist das sicherlich nochmal anders gewichtet.
Es gibt, und das finde ich ganz interessant, genau die Gegenthese übrigens von dem, über das, was wir gerade besprechen. Das ist ganz interessant. Und zwar mehren sich die Studien und auch die Einschätzungen von Fachleuten, die sagen, dass das Reden oder das Reden über Probleme, Probleme selbst sogar vergrößern kann. Und zwar explizit gilt das, und das finde ich ganz interessant und spannend, in jungen Zielgruppen. Das heißt also, das sind Zielgruppen, die deutlich mehr jetzt, als sei mir gestattet, als wir beide, viel mehr gelernt haben, dass Reden hilft. Und dass es hilft, Sorgen zu teilen. Und dass das auch der Seele logischerweise nicht unbedingt negativ für die Seele ist. Es gibt aber relativ viele Meinungen, Stimmungen und auch Statistiken darüber, dass gerade bei jungen Menschen reden zu viel darüber. So, dass diese Sorgen und Nöte, das ist die Theorie, so viel Raum einnehmen im Leben, dass der Tunnel immer enger wird. Also das heißt, dieser Befreiungsschlag, der findet nicht statt, sondern man tauscht sich aus und man tauscht sich aus und man tauscht sich aus und das Ganze wird immer enger. Und ehrlicherweise, ich beobachte das auch. Beobachte das auch, dass wenn es gibt ein Beispiel auch aus meinem direkten Arbeitsumfeld oder Arbeitsalltag, dass immer dann, wenn ich merke, es reden zu viele Menschen über eine Problemstellung. Und es hat noch nicht mal was damit zu tun, dass jemand an Depressionen erkrankt ist, sondern einfach, es gibt eine Diskussion über eine Problemstellung. Dann reden mehr Leute mit. Dann wird über Tage darüber geredet. Und du hast das Gefühl, also nicht nur, dass es keine Lösung gibt, sondern du hast das Gefühl, es ist ein richtiger Turbo da drin. Es ist immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und es führt zu nichts. Es gibt niemanden, der dann sagt, okay, so cut, haben wir jetzt alles gesammelt. Wie kommen wir da raus? Oder wie kann eine Lösung aussehen? Und erstaunlicherweise, es ist oft so, dass das Reden dann doch wieder die Möglichkeit aus dem Tunnel raus ist, aber mit Klarheit, kurz, prägnant, Problemschildern, Problemlösung, ciao. Also könnte es sein, frage an dich, dass wir einfach zu sehr emotionalisieren und uns zu wenig an Fakten entlanghangeln, auch dann, wenn es um Krankheiten der Seele geht?
Ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich in der Wertigkeit. Also sagen wir so, grundsätzlich kann man ja über Emotionen, also die kann man auf der Zunge tragen, die kann man nach außen kehren, jedem um die Ohren hauen, der es hören oder vielleicht auch weniger hören will. Aber ich glaube, es ist immer noch eine Frage dahingehend, wie bewertet das die Person, mit der ich darüber spreche? Und wenn das jetzt, sagen wir mal, nicht als, ich nenne es mal bewusst so ein bisschen als Symptommitteilung oder nach dem Motto, ich brauche auch Hilfe, rüberkommt, dann kann das natürlich auch mehr oder weniger wie so eine Art Überdeckung beim Adressaten erzeugen, der dann, ich sage jetzt mal grob gesagt, gar nicht mitbekommt, was sich da gerade abspielt. Also ich glaube schon, dass Reden in vielerlei Hinsicht ein Allheilmittel ist. Mhm. Egal, ob es um Schmerzen geht, um Kummer geht, um Trauer geht oder auch sicherlich um Depressionen und sonstige psychische Gesundheitsbeschwerden und Einschränkungen. Aber ich glaube, es ist halt unheimlich wichtig, in welchem Kontext das stattfindet, wie das Umfeld darauf auch grundsätzlich reagiert und das versteht. Weil oft ist es ja so, dass für die Betroffenen schwierig ist, einzuschätzen, in welchem vielleicht sogar mentalen Dilemma sie stecken. Also ich sag mal, man kann mal traurig sein, man kann auch mal Selbstvorwürfe haben, man kann niedergeschlagen sein, Versagensängste, grübeln, bis hin zur sozialen Isolation und merkt gar nicht, dass man in so einer depressiven Spirale ist, bis einer sagt, hör mal zu, merkst du, was da gerade passiert? Und genauso kann es aber auch umgekehrt sein, dass eine Person diese Symptome kennt, spürt, sie einordnen kann, aber kriegt keine Empathie in dieser Richtung, weil der Adressat das einfach nicht auf der Pfanne hat, der nicht checkt, um es mal etwas salopp zu formulieren. Und deshalb glaube ich schon, dass Reden und auch gewisse Dinge ruhig emotional und emotionalisiert rüberzubringen, halte ich schon eher für die richtige Vorgehensweise, weil es mir, auch wenn ich jetzt toi 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 keine größeren gesundheitlichen Beschwerden im mentalen Bereich hatte oder habe, aber mir hat auch schon das ein oder andere, was einem einfach auf der Seele drückt, da hat es mir einfach immer geholfen, darüber zu quatschen. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen in meiner Art, das ist auch immer so ein Thema. Aber ich glaube, reden hilft schon viel.
Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn es ja sehr konkrete Dinge sind. Ich glaube aber auch, dass, wie soll ich sagen, also alles hat so seinen Platz. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man mit den richtigen Personen auch redet. Also ja. Es gibt, glaube ich, wirklich Themenkomplexe und da gehört Depression eindeutig mit dazu. Da muss man dann sagen, ich bin kein Psychotherapeut. Und es ist wichtig, dass man vielleicht auch Menschen, die man gerne mag, dann auch sagt, hey, das sind Dinge, die kann ich nicht lösen, weil ich da einfach auch nicht vom Fach bin. Ich kann als Mensch da sein, ich kann, vielleicht habe ich eine Expertise in irgendeinem Bereich, wo ich dir helfen kann. Aber das ersetzt natürlich nicht logischerweise dann auch ernsthafte Krankheiten der Seele, wie eben Depressionen, wie ein Burnout, was ja dann doch sehr nah beieinander liegt und. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da feinfühlig genug ist, empathisch genug ist, auf beiden Seiten. Also einmal vom Geber, aber auch vom Nehmer dementsprechend zu reagieren und dann auch die Dinge, bin ich ein großer Fan davon, dazulassen oder dahin zu bringen, wo sie gut bearbeitet werden können. Wenn ich jetzt Knie habe, gehe ich jetzt auch eher nicht zu meinem Zahnarzt zum Beispiel oder frag meinen besten Freund zu, kann es sein, dass ich einen Meniskus Innenmeniskus angerissen habe? Könnte das sein? Guck mal hinten so in der Kapsel, die Kapsel ist dick und irgendwie tut das auch weh. So ist irgendwie. Was soll mir denn mein bester Freund dazu sagen? Der macht was mit IT, der sagt, ja, das ist ein bisschen dick, keine Ahnung, weiß doch ich nicht. Aber das heißt, man hat ja dann durchaus mal Sinn, auch zu einem Experten zu gehen. Und ich glaube auch wichtig, wenn es eben die Hinweise gibt, dass zu viel reden, kann ich mir schon auch vorstellen, wenn du, und das ist der Vorteil, wenn du zu jemandem gehst, der das professionell macht, der Menschen professionell in solchen Lagen, in solchen Situationen hilft, dann ist das komprimiert auf eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde pro Sitzung.
Ja.
Und dann hast du was, was du nehmen kannst und damit was anfangen kannst oder weiterarbeiten kannst. Wenn du in einem Kollektiv zusammensitzt und Probleme wälzt, dann kann das schon mal 3 Stunden gehen, 4 Stunden gehen, was auch immer. Dann geht's mit dir nach Hause, dann machst du das weiter, dann rufst du nochmal den Freund an, dann hast du schon 5 oder 6 oder 7 Stunden auf dem Zettel und bist noch nicht auf dem grünen Zweig vielleicht. Also da geht's jetzt wirklich nur einfach um Zeiten. Wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich, was die Versorgungsthema angeht oder auch die professionelle Umgang, wie wir ja auch in anderen Zusammenhängen schon mal gesagt haben, ist natürlich ein Nadelöhr. Und auch umso schwieriger natürlich da, selbst wenn man dann einen Termin hat, du hast es gesagt, ne, 3/4 Stunde, vielleicht Stunde. Und dann muss es, wie man so schön sagt, dann auch irgendwo fluppen. Ist ja auch nicht so. Ich kenne das aus dem Familienkreis, wo jemand unter anderem einen psychologischen Gesprächstermin gebucht hat. Und das erste im Vorfeld, was gesagt wurde, ja, was soll ich denn da erzählen? Was soll ich? Das war eine Kollegin. Ja, was soll ich der Frau denn sagen? Ne? Und dann ging es so ein bisschen darum, ja, wie du empfindest, wie es dir geht, ob es Themen gibt, die du vielleicht mit einer Person professioneller Natur anders besprechen kannst. Oder dass man sich halt in einer gewissen Art und Weise vielleicht öffnet, wie man es sich nicht unbedingt hätte vorstellen können. Weil am Ende ist natürlich schon so, man spricht ja, also es ist, denke ich, rein medizinisch betrachtet, es ist meiner Meinung nach einfacher, es sei denn, die Betroffenen belehren mich eines Besseren, weil ich gehe ja jetzt in meiner Annahme davon aus, dass es einfacher ist zu sagen, ich habe Schmerzen in der Schulter, als mir geht's psychisch nicht gut. Ne? Weil, wie sagt man immer so schön, man dann greift dann an die Schulter, macht seine Tests, macht einen Ultraschall, macht einen Röntgen, macht eine MRT-Untersuchung und so weiter und sagt, ah, das is it. In dem Moment, wo man sagt, ah, das ist es, geht's den Betroffenen schon prozentual, egal wie hoch, geht's denen schon deutlich besser. Alleine schon, weil man, wie man so schön sagt, die Diagnose kennt. Weil mit der entsprechenden Diagnose geht häufig auch die entsprechende Therapie einher. Und ich glaube, dass das natürlich im psychologisch, neurologisch, psychiatrischen Bereich etwas schwieriger ist. Letztendlich auch, um überhaupt seine Symptome rüberzubringen. Die als Symptome auch anzuerkennen und nicht als, ja, ich bin einfach ein bisschen überladen, ich bin halt mal ein bisschen gereizt. Ja, Sie haben recht, ich habe in letzter Zeit mal 3 Gläser mehr getrunken als sonst, um mich so ein bisschen runterzufahren. Dass man das als theoretisch, das muss praktisch nicht so sein, aber theoretisch als kleine Spirale bewertet und darüber reden sollte und überlegen sollte, vor allen Dingen, warum bin ich gereizt, warum bin ich aggressiv, warum versuche ich mich in die Arbeit zu flüchten oder in den Sport. Also viele fangen ja dann an und da ist es bei körperlichen Beschwerden manchmal nicht anders als bei mentalen Beschwerden, sich in den Sport zu flüchten und treiben die Belastbarkeit enorm hoch. Obwohl sie merken, entweder in der einen oder in der anderen Variante, dass sich das nicht mehr als gesunder Sport anfühlt. Und deshalb bleibe ich aber natürlich schon in dem Feld, wie wir es ja auch in anderen Folgen schon mehrmals gesagt und rausgearbeitet haben. Es steht und fällt mit einer professionellen Zuwendung. Und man muss auch versuchen, auch das Beispiel von der RBB24 Abendschau, was du ja vorhin kurz erwähnt hast, was ja für uns so ein Stück weit der Aufhänger war für die Episode, zeigt auch, dass das persönliche Schicksal, was dort geschildert wurde von einem Herrn, dass das letztendlich mehr oder weniger fast im Suizid geendet hätte, wenn er am Ende des Tages nicht irgendwie die Kurve gekriegt hätte. Das hat er ja so selber in diesem kleinen Blog, den man sich auch online noch anschauen kann, dieses Interview, dieser kleine Beitrag, was er ja selber so skizziert hat und im Grunde ganz klar gemacht hat, also wenn er da eben unter anderem auch nicht professionelle Hilfe bekommen hätte und sich jemandem hätte anvertrauen können, wenden und anwenden dürfen, dann hätte er sich, so wie er es formuliert hat, im Grunde ja das Leben genommen. Und deshalb muss man da auch sicherlich dahingehend dranbleiben, dass man versucht, über das unmittelbare Umfeld so die ersten Akzente zu setzen und das Umfeld dann auch zu nutzen, um idealerweise professionelle Hilfe skalieren zu können, ne? Weil jeder kennt einen und der kennt den nächsten. Und deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, grundsätzlich eher mal ein Wort zu viel zu verlieren, als ein Wort zu wenig, weil der Herr, der in dem Bericht bei der RBB ja porträtiert wird, das war ja im Grunde mehr oder weniger wie jemand, der sich in sein Schneckenhaus nicht nur zurückzieht, sondern sich mehr oder weniger fast dort einschließt, weil er anfängt, sich zu isolieren. Dann hat er irgendwann keine Miete mehr bezahlt, ist aus dem Job entlassen worden, was er gar nicht zur Kenntnis genommen hat, bis sein Vermieter die Tür aufbohren ließ, um ihn mehr oder weniger aus der Bude rauszuholen. Und deshalb denke ich, so wie ich es vorhin auch gesagt hatte, lieber ein Wort mehr als ein Wort zu wenig und lieber ein Kontakt mehr als ein Kontakt zu wenig.
Ich beende die Folge mal mit einem kleinen Ratespiel. Das wird mal ein bisschen durchschnaufen und passend natürlich dazu, weil wir haben jetzt schon relativ viel gesprochen über uns und über das, was wir so denken zu diesem Thema. Es gibt ja die gute alte Telefonseelsorge. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, also die gibt es immer noch.
Ah, das ist gut.
Und was schätzt du denn? Also Telefonseelsorge, das sind ja wirklich akute Geschichten, ja, also wie zum Beispiel einfach auch Suizid, du hast das gerade eben angesprochen. Jetzt kann man da logischerweise dann auch schon natürlich auch mailen, chatten, es ist nicht nur einfach nur dieses Telefon, dieses Graue mit der Wählscheibe, dass du dann irgendwie, das klingt immer noch sehr antiquiert irgendwie, das ganze Thema mit Telefonseelsorge. Was glaubst du? Sind es 120.000 Menschen, die dort sich jedes Jahr hinwenden, sind es 530.000 oder sind es über 1 Million?
Ja, 100% über 1 Million.
Du Tier.
Ist so, ne? Also am liebsten wäre mir natürlich gewesen, dass du gesagt hättest, du Depp. Es sind Gott sei Dank noch weniger als 130.000.
Nein.
Aber ich,
nein. Ne? Also es ist schon, ist ja auch so, dass sie finanziell die Telefonseelsorge größtenteils von beiden großen christlichen Konfessionen und Wohlfahrtsverbänden getragen wird. Also es sind aber auch wirklich insgesamt steigende Kosten. Oftmals gibt es so die Frage, können wir uns das noch leisten? Ich denke, das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir uns auf jeden Fall noch leisten können sollten. Und aber das sind natürlich Notfälle, die dann tatsächlich da auch behandelt werden. Das heißt also, da sind wir dann schon irgendwie am Bodensatz angekommen. Lieber Burak, ich danke dir sehr für eine spannende Folge. Danke fürs drüber reden und wir hören uns schon nächste Woche wieder für eine neue Folge. Und da haben wir uns verabredet und sprechen dann über die Natur und warum die so wichtig und gut tun kann. Und da gibt es auch ganz nette Zahlen drüber. Ich bin sehr auf eine sehr natürliche Folge mit dir gespannt.
Ich freue mich sehr. Wir beide als Naturburschen, da kann man einiges zu erzählen mit Sicherheit.
Das glaube ich auch. Bis kommende Woche euch da draußen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Tschüss, bis nächste Woche.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.